Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Auli
und Sebastian der Musiker.
Und wir begrüßen euch zu unserer 20. Folge der zweiten unserer großen 10-völkigen Jubiläumsfolgen. Ja, wie geht's?
Sagt man völkigen?
Ja, so wie jährlich, wöchentlich, völkig. Das ist was anderes. Das ist schlecht und völkig ist gut. Ja, aufgrund der aktuellen Lage der Dinge sind wir heute wieder in verschiedenen Räumen für euch da. Haben heute ein bisschen aufgestockt.
Sind man technisch, sagt Locations.
Lokationen. Wir sind ein bisschen anders aufgestellt heute, haben nochmal Video dabei. Vielleicht klappt es dann mit den Sprechpausen ein bisschen besser. Beim letzten Mal ging es ganz gut, war besser, als wir befürchtet hatten. Aber ja, es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz haben wir heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Es ist unsere erste Special-Folge, weil es ist unsere erste Interview-Folge und die erste Folge, in der wir keine drei Alben besprechen, sondern heute geht es nur um ein einziges Album. Und das Album kommt von der wunderbaren, jungen, ausstrebenden Band Sperling. Es ist deren Debütalbum. Es heißt Zweifel und es erscheint am 22.01. überall, wo es Musik gibt. Ja, ihr beiden. Ihr habt euch ja diese Woche genau wie ich nur auf ein Album vorbereitet. Es ist eine Sonderfolge. Es ist die Folge für Sperling, von Sperling, mit Sperling. Und wie ist es euch denn so in der Woche ganz allgemein ergangen und wie ist es euch auch mit dem Album Sperling ergangen?
Ja, es ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich auch so auf ein Interview vorbereitet. Und insoweit habe ich die Musik so ein bisschen intensiver gehört und weil man doch die eine oder andere schlaue Frage auch stellen will. Also insoweit sehr intensives Hören und ja, ich finde, dass es hörenswert ist, speziell aus meiner Sicht. Es gibt Nuancen, die mir sehr gut gefallen. Dem Rap bin ich ja nicht so zugeneigt, aber an der Stelle ist diese Mischung ganz gut. Also von daher, mir ging es ganz gut damit und ja, so ein bisschen bin ich aufgeregt, weil das finde ich schon spannend.
Ja, bei mir ganz ähnlich. Also zum einen finde ich das sehr cool irgendwie, dass wir das durch den Podcast jetzt schon, wie man sagen kann, so weit gebracht haben, dass wir ein Album vorab hören durften, bevor es überhaupt veröffentlicht wird. Da großen Dank auch an Nova von Uncle M, die sich ja da mit uns in Verbindung gesetzt hat. Und ich habe mir am Anfang auch ein bisschen schwer getan mit dem Album, mit der Musik, aber es ist jetzt so gerade die letzte Woche zu meinem täglichen Begleiter geworden und ich höre wirklich aktuell nichts anderes mehr und finde es eine ganz, ganz spannende und tolle und gute Musik. Also mich hat es komplett gepackt und ich bin jetzt schon großer Fan, habe mir das Album auch vorbestellt und freue mich auf irgendwann mal Live-Auftritte vielleicht auch mal von den Jungs.
Ja, mir geht es ganz ähnlich wie dir, Sebastian. Also ich bin da auch so ein ganzes Stück weit reingesogen worden, so ein bisschen in den Bann. Aber am Anfang auch, fand es auch ein bisschen speziell und nicht ganz so leicht reinzukommen, weil, wie Papa, du auch schon gesagt hast, es ist extrem intensiv. Also da das als Einzelalbum auch zu hören, wo nicht nochmal abwechselnd drei Alben da sind, so wie wir es normalerweise ja haben, war schon sehr intensiv, weil es ist sowohl musikalisch als auch textlich an vielen Stellen sehr, sehr ja, intensiv, ist, glaube ich, da wirklich das passendste Wort. Mir hat es aber auch dann immer besser und immer mehr gefallen und es ist wirklich ein besonderes Album auch geworden, was da rausgekommen ist in der Arbeit von Sperling. Vielleicht ganz kurz die Band vorzustellen, werden wir es sicherlich auch später nochmal tun und das Ganze auch musikalisch aus deren Sicht oder aus Jojos Sicht, der dann später zu Gast sein wird, der Rapper und Texter. Der wird es ganz sicher noch mal ein Stück weit anders beschreiben können, aber so ganz übergeordnet, weil ich vermute, viele, die jetzt den Podcast hören, werden auch die Musik noch nicht gehört haben, werden sie dann jetzt im Nachgang hoffentlich hören. Also das ist auch ganz klar unsere wärmste Empfehlung, dann so schnell wie möglich loszugehen und die Musik mal sich anzuhören, über die wir hier sprechen. Sperling ist eine Band aus dem Hunsrück, sind fünf Jungs, die da mitmachen, wird auch hier offiziell von Seiten der Band in Pressetexten immer als eine Mixtur aus Post-Hardcore und Indie-Rap beschrieben. Das ganz besondere und außergewöhnliche Element, was da noch dazukommt, ist das Cello. Bands, mit denen sie verglichen werden, oder Acts, mit denen sie verglichen werden, sind Fjord, Heiß-Kalt und Casper. Das liest man eigentlich fast so ziemlich in jedem Interview oder in jedem Bericht, den man über die Band und über die Musik von denen liest. da ist so ein bisschen meine Zielsetzung auch später fürs Interview, da mal so ein bisschen rauszukitzeln, ob das auch überhaupt ein Vergleich ist, der so wirklich in deren Interesse ist oder ob es vielleicht auch ganz andere Einflüsse gibt außerhalb von dem, was da auch immer wieder genannt wird, was natürlich auch das Offensichtliche ist. Also ich meine, Casper ist da mit Sicherheit sehr naheliegend, auch an dem, was man einfach hört im ersten. Ihr guckt beide ein bisschen skeptisch gerade, das ist heute der Vorteil der Videokamera. Fandet ihr das gar nicht so?
Nee, man traut sich nicht so dazwischen zu quatschen wie die ganze Zeit. Also ich tue mir gerade wieder, obwohl ich euch sehe. Nee, aber ist ja auch hochinteressant, genauso wie du es darstellst. So ist es ja und kann ja nur einer erzählen drüber. Daher etwas Zurückhaltung von meiner Seite.
Okay.
Und der Sebastian müssen wir ja immer bremsen, ne? Der drängt sich ja immer vor.
Sowieso, also immer. Nee, aber ich bin auch mal gespannt auf später. Ich habe mir auch, also wir haben uns ja jeder so ein bisschen Fragen überlegt für das Interview gleich. Und ich bin da eher so auf die Musikersicht gegangen, weil da gab es auch ein Interview, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war, oder ein Blog-Eintrag eher von den Sperling-Jungs, wo sie über das Proben geschrieben haben und dass zum Beispiel der Schlagzeuger immer sein Schlagzeug erstmal neu aufbauen muss und so. Und da habe ich so ein paar eher musikerbezogene Fragen, die ich da dann raushauen will, wo ich mal gespannt bin, wie das so bei anderen Bands abläuft, weil ich spiele ja selber auch in der Band, deswegen kenne ich das so ein bisschen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da kommt. Und wie der Christoph schon gesagt hat, auf jeden Fall eine große Empfehlung, die Musik sich anzuhören. Gerade der Einsatz von diesem Cello macht es so zu was ganz, ganz Besonderem irgendwie. Kann man wirklich nur empfehlen.
Also allein musikalisch ist es schon eine absolute Reise, die man da antreten kann. Am Anfang fiel mir schwer, mich entweder auf die Musik zu konzentrieren oder dann auf die Texte. Wie ich mich dann aber beim zweiten Durchhören tatsächlich so auf die Texte konzentriert habe, sind bei mir relativ viele Fragen aufgekommen, die ich auch loswerden will. Weil so ein paar Dinge, die sind ja nicht so ganz klar, also in welche Richtung das es geht. Insgesamt ist es schon sehr kritisch, sehr schwarz, sehr dunkel, wenig blumig. Also das ist was, wo ich im Moment nicht so richtig einordnen kann. Also man hat da, oder ich hab so ein Bild vor mir gehabt, eher von ziemlich dunkel angezogene, sehr blasse Typen, die so kurz an der Klippe stehen. Und war dann total überrascht, wie ich in Insta haben sie eine Live-Stunde gehabt, wo sie gepuzzelt haben. Also das war total lustig. Und da war ich echt überrascht, dass die doch sehr positiv sind, die Musiker. Es waren zwei Jungs, die zu sehen waren in Insta. Und das fand ich überraschend für mich. Und von daher muss ich auf jeden Fall meine Frage loswerden, die da in die Richtung gehen. Was bezweckt ihr mit euren Texten und wo ist der Sonnenschein in eurem Leben? Also da hoffe ich auf Antworten.
Ja, ich glaube, gleich da auch ein bisschen der Name des Albums, Programm Zweifel, ist so ein bisschen das, was da auch immer so rausdringt und rausklingt an vielen Stellen, so eine Zerrissenheit auch. Es gibt ein paar positivere Momente, finde ich persönlich auch. Da werden wir aber dann später auch dazu kommen, also jetzt so ein bisschen nochmal, um zu beschreiben, was wir heute vorhaben. Normalerweise haben wir ja die drei Blöcke mit den drei Alben, die wir besprechen. Heute sind die drei Blöcke ein bisschen anders gestaltet. Wir haben jetzt hier so ein bisschen dieses Vorgespräch von uns, wo wir dann...
Vorgeplänkel.
Ja, richtig. Bevor wir dann ans Eingemachte gehen.
Der Opener.
Und dann kommt Jojo dazu von Sperling, mit dem wir dann unser Interview machen, ein paar Themen besprechen werden. Wir werden da auch schon auf einzelne Songs mit Sicherheit eingehen, werden auf das Album an sich eingehen. So ein bisschen die Musikerfragen von Seppi. Ich glaube, da haben wir ganz interessante, unterschiedliche Aspekte und Richtungen, von denen wir da das Ganze angehen können. Und dann haben wir da nochmal unseren Teil, der, ja, je nachdem jetzt auch, wie tief wir da in dem Interview reingehen, dann die klassische Albumbesprechung sein wird, wie wir es immer machen, wo wir dann nochmal Lied für Lied besprechen, wo wir dann auch unsere Lieder für die Playlist auswählen werden. Das wird dann quasi der dritte Teil, der am Ende nochmal folgt sein. Und ja, ich glaube, da freuen wir uns drauf.
Ja, genau. Und ich würde fast schon sagen, dass das an Vorbesprechungen schon fast reicht. Wir haben jetzt knapp 10 Minuten auf dieses Interview hingearbeitet, haben uns oder den Zuhörern quasi
warm geschwätzt,
gesagt, um was es geht, was sie erwarten können. Und von daher würde ich sagen, sind wir gleich wieder zurück mit Jojo, dem Sänger, Texter, Rapper, wie auch immer, von Sperling. Freut euch drauf und bis gleich.
Jo, bis gleich.
So, wie eben. Jo, bis dann. So, wie eben schon angekündigt, haben wir jetzt Jojo, den Sänger, Texter und Rapper von der Band Sperling zu Gast. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Und ich würde vorschlagen, als allererstes, stell doch mal dich und die Band vor. Was macht ihr so? Wer seid ihr? Du hast das Wort.
Ja, hi, ich bin Jojo. Ich bin der Rapper von der Band Sperling. Und Sperling macht Rapmusik, gepaart mit Post-Hardcore und Indie-Elementen, zusammen mit einem Cello. Und das Ganze, wir werden immer wieder verglichen und wir hören auch immer wieder Vergleiche wie Fjord und Heißkalt. Da geht es so in die Richtung, was das Musikalische angeht. Vom Rap her ist es eher so eine Richtung von Casper und Fabian Römer. Genau, uns gibt es seit 2013. Wir kommen aus Emmelshausen, das ist im Hunsrück. Das ist etwa, Emmelshausen ist etwa eine halbe Stunde Autofahrt weg von Koblenz, damit man ungefähr eine Vorstellung hat. Genau, und am 22. Januar kommt unser erstes Album Zweifel raus.
So ist es. Ja, du hast eben schon angesprochen, dass die Einflüsse oder Bands, mit denen ihr immer wieder verglichen werdet, sind Fjord, Heißkalt und Casper. Sind das dann tatsächlich auch Künstler, die ihr oder auch du jetzt speziell dann als Rapper der Band hört? Oder ist es auch so, dass ihr ganz andere Sachen hört und als Einflüsse auf eure Musik habt?
Ja, also jeder bringt so ein bisschen seinen eigenen Einfluss mit. Also Max und ich zum Beispiel kommen sehr aus dem Rap, Josh und Malte eher aus der Post-Hardcore-Richtung und Indie-Richtung und der Luca, unser Cellist, ist natürlich eher für das, kommt natürlich, bringt natürlich eher die klassische Note mit rein. Ich würde aber schon sagen, dass wir auf jeden Fall alle Künstler, mit denen wir so verglichen werden, feiern können und auch ohne Frage von denen inspiriert wurden, wenn auch unbewusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns je gesagt haben, okay, wir wollen jetzt klingen wie die und die Band oder wie die und die Kombination. Es ist eher sowas, was sich, die Künstler feiern wir halt und die hören wir auch und die sind einfach so mit Einflüsse, die einfach in den Proberaum mit einwandern. Und so kommt das dann eben. Genau.
Ja, was so ein bisschen noch eine theoretische Frage ist vielleicht, die ich mir dann auch gestellt habe. Bei uns ist es ja so, wir hören immer drei Alben alle zwei Wochen. Und wie ist das dann so, wenn man das als Einfluss hat? Also die Musik, die man hört, spiegelt die sich dann auch direkt wieder in der Musik, die man macht? Also das ist sowas, was ich mir als jemand, der selbst gar keine Musik macht, schwer vorstellen kann. Also jetzt mal extrem gesprochen, würdet ihr jetzt in so einer kreativen Phase, wo ihr ein Album macht, zwei Monate lang nur, keine Ahnung, Helene Fischer hören, wird euer Album und eure Musik dann auch mehr nach Helene Fischer klingen? Oder ist das so relativ losgelöst und eher so ein bisschen grundsätzlicher verankert?
Nee, es fließt auf jeden Fall mit ein, klar. Ich merke das auch bei meinen Rap-Texten. Ich höre viele verschiedene Rapper, die alle einen verschiedenen Style irgendwie mitbringen. Und wenn ich einen besonders viel gehört habe, dann ertappe ich mich selbst dabei, wie meine Texte so ein bisschen klingen wie derjenige, den ich mir gerade angehört habe. Also es ist auf jeden Fall so, dass das, was man gerade hört und was einen gerade interessiert, ist, das immer mit einen Einfluss nimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, was jeder kreativ macht, einfach nur ein Endergebnis von allem ist, was ihn so inspiriert hat einfach. Und genau, bei uns ist das auf jeden Fall so. Deswegen meine ich, dass Bands wie Fjord und Heißkalt, das sind halt Bands, die wir gerne hören, die einfach in unseren Playlisten auftauchen und da auf jeden Fall deswegen auch ihren Einfluss irgendwie nehmen auf unseren kreativen Schreibprozess, sage ich mal.
Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich hatte immer so den Eindruck, dass Rapper an sich immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen wollen und eigentlich eher so auch der Mittelpunkt von einer Band, wenn es denn überhaupt Bands gibt um Rapper rum, natürlich gibt es da Beispiele. Bei euch ist das, habe ich das Gefühl, gar nicht, sondern bei euch ist das eine echte Einheit, und wo sich niemand in den Vordergrund drängt, und speziell jetzt du mit deinem Rap-Gesang. Natürlich ist es ein Stück weit wichtig, dass es dominiert ein Stück weit, aber das nimmt sich auch immer stark zurück, also machst du das ganz bewusst, oder?
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie das Ganze angefangen hat. Bei uns war es ja eher so, wir waren ja, wir haben zwar zusammen angefangen, Musik zu machen, aber es war eher so, dass wir gute Kumpels waren und deswegen Lust hatten, weiter Musik zu machen. Also früher 2013, als das alles angefangen hatte, haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, wie wollen wir weiterkommen, wie soll unser Sound klingen, wie wollen wir irgendwann mal klingen, sondern da waren wir einfach gute Freunde, die Bock haben, Musik zu machen. Und wenn man mit so einer Einstellung da dran geht, dann sind so Sachen wie wer steht im Mittelpunkt und wer kriegt wie viel Aufmerksamkeit und so, die interessieren einen da irgendwie noch nicht. Und ich glaube, dadurch, dass es sich einfach so organisch weiterentwickelt hat, kam da auch nie irgendwie die Frage, stand da nie die Frage im Raum, da wollte ich nie irgendwie in irgendeinem Mittelpunkt stehen. Wodurch das kommt, wie gesagt, ich glaube einfach, das ist einfach so ein bisschen die Freundschaft, die da überwiegt gegenüber dem, dass wir Bandkollegen sind sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, so wenn man in einer Band spielt. Ich meine, ich spiele selber auch in einer Band und wenn man sich da mit den Leuten gut versteht, ist es ja, glaube ich, so ein, ja, macht halt auch einfach gleich mal viel mehr Spaß.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das sonst funktionieren würde. Ja, also,
genau, wenn da keine Stimmung oder Harmonie so außerhalb von der Musik ist, dann kann es auch in der Musik nicht funktionieren, das ist klar.
Genau.
Du hast jetzt auch schon gesagt, wie ihr euren Sound entwickelt. Und in irgendeinem anderen Interview habe ich gelesen oder gehört, hast du auch gesagt, dass ihr da relativ lange dran gearbeitet habt, wie ihr so euren Sound gestalten wollt. Wie kann man sich denn so den Prozess vorstellen, wie ihr den Sound entwickelt? Schließt sich jeder für sich erstmal ein und probiert was aus und dann stellt ihr es euch gegenseitig vor oder sitzt ihr zusammen im Proberaum und entwickelt da euren Sound?
Also in der Regel haben wir immer zusammen im Proberaum gesessen. Wir haben uns teilweise tagelang eingeschlossen in unserem Proberaum, auch teilweise über Nacht und haben da an Songs gebastelt einfach. Und haben ganze Wochenenden und manchmal ganze Wochen blockiert, in denen wir eigentlich nur uns nur getroffen haben, um zu proben und Musik zu machen. Wir haben das auch mit verschiedenen Produzenten gemacht, dann zum Schluss speziell für das Album natürlich mit unserem Produzenten, dem Bera Habib, der ja das Album produziert hat. Auch da haben wir uns eine Vorproduktionszeit genommen und uns eine Woche lang quasi nur im Proberaum getroffen und zusammen Musik gemacht. Und genau, von daher, wir haben den eigentlich immer zusammen. Dieser Prozess ging eigentlich immer zusammen und es war so, dass wir einfach unseren Sound für uns ein bisschen definieren wollten. Wir wollten einfach das, was wir machen, extremer machen und wir haben, wenn man die ganze Zeit Musik macht wie wir, also sich einfach zu treffen und irgendwie Lieder zu schreiben, die dann einfach irgendwie rauskommen, dann macht man sich wenig Gedanken darum, wie man denn eigentlich klingen will und in welche Richtung man das Ganze eigentlich fahren will. Und seit der letzten EP 2017 haben wir einfach versucht, unseren Sound ein bisschen extremer zu definieren. Und ich finde, das hört man auch. Also wenn man sich jetzt ein Lied, einen Song von uns anhört und einen von den alten EPs, merkt man, dass dazwischen ein Prozess stattgefunden hat.
Ja, also
das kann man bestätigen.
Also genau, also man hört, es klingt sehr
und viel Feinheit.
Ja, genau, sehr, schön, sehr ausgearbeitet auf jeden Fall. Zum Thema, zu den Liedern, gab es Lieder, die ihr jetzt schon ganz lang im Petto hattet, irgendwie auf Lager hattet, wo ihr jetzt auf das Album erst gepackt habt, oder ist das alles, das ganze Album entstanden in diesem Neuentwicklungs-, Neufindungsprozess?
Nee, es ist unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, dass der erste Track, der Opener, der Eintagsfliege, der Song ist zum Beispiel einer, den wir schon sehr, sehr lange haben, mit dem wir auch live schon unterwegs waren und einige andere Songs auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an Zweifel, den Song, der den Albumtitel gegeben hat, den Namen, dass wir an dem ewig lang rumprobiert haben und den immer wieder auseinandergenommen haben. Und wir waren einfach irgendwie nie zufrieden mit dem. Und den haben wir auch schon ewig lange. Und wir haben den immer, haben auch teilweise neues Instrumental drauf gehabt, ein anderes und einen anderen Text dafür gehabt und so. Und waren einfach nie so richtig zufrieden damit, bis wir irgendwann so weit waren zu sagen, okay, den Song müssen wir aufgeben, den kriegen wir einfach nicht so hin, dass es geil für uns ist. Und dann haben wir auch in dieser Vorproduktionszeit mit dem Bera Habib, haben wir ihm quasi den durch Zufall mehr gezeigt. Und er hat uns dann gesagt, ey, anstatt ständig neue Sachen dazu erfinden zu wollen, lass doch einfach mal ein paar Sachen weg, räumt den doch einfach mal auf. Und innerhalb von einer Stunde war dieser Song einfach einer unserer Liebsten und dann musste der noch auf die Platte, obwohl das gar nicht geplant war von Anfang an. Von daher ist es unterschiedlich. Wir haben auch ein paar, die erst eine Woche vor der Vorproduktion spontan auf dem Album gelandet sind.
Ja, das heißt, Zweifel ist tatsächlich so auf der letzten Drücker reingekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also es war quasi noch nicht lange der Plan, den aufs Album zu machen. Weil wir damals hatte das Album auch noch einen anderen Namen. Wir wollten das eigentlich ursprünglich mal Laut nennen. Das war so der Arbeitstitel für das Album. Und genau, und Zweifel ist dann irgendwie so da reingerutscht und es hat uns so gut gefallen und dann haben wir uns das durch den Kopf gehen lassen und haben gemerkt, dass dieser Zweifel eigentlich in jedem Song vertreten ist und deswegen haben wir uns quasi für diesen Song entschieden und dann auch für den Albumtitel.
Okay, darf ich da eine technische Frage stellen? Am Anfang des Cello, sind es zwei Spuren oder wird das auf einmal gespielt?
Das sind zwei Spuren.
Es sind zwei Spuren. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Streichinstrumenten.
Ja.
Aber das war echt sowas, wo man durch den Kopf gegangen ist. Kann man das echt genial. Also der Anfang ist richtig gut.
Cool. Danke.
grundsätzlich, das Cello ist ja so der das Besondere bei euch in der Band. Und ich hatte auch schon mal gelesen, dass es sich ja einfach entwickelt hat, weil der Cellist, der spielt halt einfach Cello und ihr wolltet mit ihm zusammen Musik machen. Heißt es, wenn genau. er jetzt Harfe gespielt hätte, hättet ihr dann auch die Harfe mit reingenommen?
Dann wäre die Harfe mit reingenommen worden, genau. Ja. Und wenn der Triangel gespielt hätte, hätten wir heute eine Triangel. Das ist, es hat sich einfach so entwickelt. Es war einfach zu einer Zeit, wo wir uns noch nicht viele Gedanken gemacht haben, okay, was wollen wir mit unserer Band eigentlich machen, sondern wir waren einfach junge Boys, die halt Bock hatten, Musik zu machen. Und da war halt ein Schlagzeug und ein Cello und eine Gitarre und ich als Rapper, und da haben wir gesagt, okay, machen wir daraus unseren Sound. Und so, genau, so hat das angefangen.
Aber dass die Freundschaft im Vordergrund steht.
Genau, ja, so war es halt auch irgendwie. Und ja, ist bis heute, glaube ich, so geblieben.
Ist ja auch was Schönes. Und ich glaube, das hört man dann letztendlich auch am Endprodukt, ne? Dass da viel Harmonie auch mitschwingt. Also jetzt vielleicht, die Texte sind eher düster vielleicht an vielen Stellen und nicht so von Freundschaftlichkeit geprägt oder so. Aber an der Musik merkt man, finde ich schon, dass da alle irgendwann an einem Strang ziehen und dass da wirklich auch ganz unterschiedliche Facetten zusammengeführt werden, die man vielleicht auch so gar nicht auf den ersten Blick zusammen erwarten wird. Und das macht es letztendlich auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Ja, so das mit diesem Text, der eher düster und hart, also das ist mir aufgefallen. Das ist jetzt keine Kritik, sondern das fällt mir schon auf, dass das so ein Thema ist. Dass es mir schwerfällt, manchmal rauszuhören, wo eigentlich so die positive Elemente dann drin sind. Also viel Zweifel und viel, was ja auch der Titel aussagt. Aber da gibt es schon so das eine oder andere, wo ich sage, Mensch, da jetzt noch eine positive Zeile drin, dann hätte ich es vielleicht besser verstanden. Aber ich glaube, das ist eher Absicht auch, dass die Leute sich da Gedanken drüber machen.
Ja, es ist halt so ein bisschen, ich schreibe halt auch immer irgendwie in meiner Welt, muss man halt dazu sagen. Ich schreibe halt immer das auf, was in meinem Kopf gerade wichtig ist, was mich gerade beschäftigt, was mich von außen irgendwie beschäftigt hat. Und da ist es eben so, dass die Geschichten, die ich erzähle oder die mir passieren, oft eben nicht dieses Happy End am Ende nochmal haben, sondern dann einfach so passiert sind. Und ich finde, dass in einem Song, der wirklich schwer ist und der viel Düsternis auch in sich trägt, dass den Leuten vielleicht auch hilft zu verstehen, okay, was passiert gerade mit mir? Also Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, dass die so ein bisschen so eine Definition, sage ich mal, dafür haben, was gerade bei ihnen so vorgeht. Hört ihr mich eigentlich noch?
Ja.
Ja, ah, okay. Weil gerade das Rauschen so weg war. Sonst höre ich immer so ein Rauschen.
Ich glaube, wir stellen uns teilweise stumm zwischendrin, damit
cool.
nicht so arg kommt. Genau.
Okay, alles klar, sorry. aber genau so würde ich sagen. Und es gibt ein paar Songs wie Baumhaus zum Beispiel oder auch das Schlaflied am Ende des Albums, was so ein bisschen so eine positive Message mitbringen soll. Genau.
Beim Schlaflied habe ich in dem Interview gelesen, dass da Erfahrungen aus eurem Job, ihr seid Altenpfleger oder Krankenpfleger, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau, ich habe Altenpfleger gelernt, genau.
Eine Basis sind.
Mhm. Ja. Okay. Ja, absolut. Und deswegen war das für mich auch immer eher eine positive Message, die das bringen sollte. Es ist natürlich beim ersten Mal hören, macht es einen erstmal traurig. Und es kamen auch Leute zu mir und haben gesagt, hier, Schlaflied ist ja euer traurigster Song. Und da habe ich gedacht, das ist für mich gar nicht so der traurigste. Ich finde, dass es zwar ums Sterben geht, aber in dem Song Schlaflied geht es mehr darum, dass der Tod nicht dieser drohende Schatten ist, wie wir den oft erleben so im Alltag, so dieses, okay, irgendwann ist es vorbei, sondern es hatte eher was Erlösendes und es hatte eher was von friedlich einschlafen nach einem sehr langen und anstrengenden Tag irgendwie. Und das war für mich immer so eine eher schöne, beruhigende Nachricht, so dieses zu wissen, okay, egal wie anstrengend das Leben ist, so am Ende ist es irgendwie nur noch ein ins Bett legen und ein Einschlafen und dann, genau. Und so habe ich das eben durch meine Arbeit eben auch oft gelernt, dass es da immer noch viel zu häufig vorkommt, dass Leute sich wirklich quälen am Ende und dann, ja, dieser Tod dann am Ende dann doch eine Art Erlösung ist, als was anderes.
Ja, das ist, klingt irgendwie traurig, aber hat dann doch auch irgendwie was Schönes. Also ich habe das...
Ja, das meine ich, ja.
Um das irgendwie so, ja, ein bisschen auf eine persönliche Ebene zu bringen. Ich finde zum Beispiel auch, dass so Beerdigungen und Friedhöfe auch immer irgendwie so was Erleichterndes an sich haben. Also klar ist das immer traurig, man geht da meistens aus einem traurigen Anlass hin, aber es hat trotzdem immer sowas, auch was Trostspendendes. Und ich glaube, das ist sowas, was ja da auch irgendwie so ein bisschen eine Rolle spielt und da auch sich ein bisschen widerspiegelt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Vielleicht nochmal einen ganz anderen Ansatzpunkt, wenn wir jetzt nochmal zu der Rap-Thematik an sich wechseln. Ich bin, glaube ich, derjenige von uns drei jetzt aus dem Podcast, der am ehesten Rap-Musik hört. Jetzt,
kann ich bestätigen, auch, ja.
ja, also jetzt auch nicht so die was vielleicht manche Leute als Rap-Musik verstehen würden oder da dann auch manchmal so ein bisschen so ein negatives Licht drauf werfen, sondern auch eher so Fabian Römer hast du angesprochen vorhin. Habe ich auch damals noch gehört, als er noch FR hieß. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das Album? Rap braucht kein Abitur, das Album damals. Habe ich
ja, Rap braucht Abitur, gehört. Ja. Mega cool.
Ja, genau so rum. Ja. das habe ich damals extrem viel gehört und jetzt auch so Sachen wie Fatoni und so. An den hast du mich teilweise auch ein bisschen erinnert, so vom Flow her. Hat mir auch sehr gut gefallen, den haben wir auch schon im Podcast besprochen.
Cool.
Und da ist auch so die Frage vielleicht, was sind gerade auch aus dieser Rap-Welt so deine Vorbilder? Ich habe auch in einem Interview gesehen, wo du als eines deiner Lieblingsalben, ich glaube, da ging es um, was ihr auf einer einsamen Insel mitnehmen würdet für Alben, da hattest du Eminem gesagt. Was sind da auch aus dem Deutschrap und vielleicht auch aus dem US-Rap so die weiteren Einflüsse, die da noch dazukommen zu deinem Rap?
Also Eminem ist auf jeden Fall Nummer eins. Da geht auf jeden Fall nichts drüber. Es ist so, dass ich mit 14 müsste ich ungefähr gewesen sein, da hat mein Bruder das Album gehabt, das Slim Shady IP, das erste oder beziehungsweise das zweite, das erste erfolgreiche Studioalbum von Eminem. Und es hat mich so fasziniert, dass das quasi der Moment war, als ich Bock hatte, nicht nur Rap weiter zu hören, sondern auch Rap selbst zu machen irgendwie. Weil mich das einfach so fasziniert hat, was er mit seiner Stimme macht, was er mit seinem Flow macht und das hat mich einfach fasziniert, was man mit Rap alles machen kann. Vor allem im Gegensatz zu, das kann man nicht so pauschal sagen, aber zu vielen Sängern und wo es mehr darum geht, wie etwas gesagt wird und weniger darum, was tatsächlich gesagt wird. Und das finde ich ja so spannend, dass man bei Rap eben nur die Worte hat und damit irgendwie eine Emotion erzeugen will. Genau, von daher Eminem ist absolute Top 1. Was so deutsche Rapper angeht, ist Casper und Fabian Römer auf jeden Fall auch sehr weit oben. Lance Butters fehlt mir zum Beispiel noch ein, der ja auch sehr, sehr düstere Themen oft behandelt, sehr persönliche irgendwie, was ich auch sehr, sehr cool finde. Genau, Genetik finde ich auch sehr cool. Die haben auch viele, viele gute Sachen. Nicht alles, aber viel Gutes. Genau, also es gibt so ein paar, halt vor allem die Rapper, die sich halt wirklich mit ernsten Themen befassen. Das interessiert mich, ja.
Wobei deine Stimme auch richtig im Gesang, so nenne ich es jetzt mal, technisch wahrscheinlich nicht richtig, aber auch da finde ich die richtig, richtig gut.
Dankeschön.
Gibt es da für dich eine Grenze, wo du sagst, na, also es muss immer überwiegend Rap sein? Oder bist du da total offen? Könntest du dir vorstellen, in 8 Jahren auch nur noch zu singen, in Anführungszeichen?
Also offen bin ich schon. Also es ist, ich weiß nicht, wohin sich unsere Mucke noch so entwickelt und wer weiß, was wir noch so alles ausprobieren wollen. Ich glaube aber, dass ich mich nie ganz vom Rap entfernen werde. Also selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt mal einen Song raus oder meinetwegen auch eine EP raus oder so, auf der nur gesungen wird, so das kann ich mir schon vorstellen. Ich würde mich aber nie ganz vom Rap lösen können. Dafür ist mir das Instrument Rap einfach zu wichtig und zu faszinierend, um das jemals wegzulassen. Ich weiß noch, dass ganz am Anfang, als wir haben uns ja über ein Musikprojekt kennengelernt vom SWR, der Josh, der Luca und ich, also der Cellist, der Schlagzeuger und ich. Und ich weiß noch, dass wir da auf einem Flur saßen und quasi auf unseren Auftritt gewartet haben, Josh und ich. Und ich habe und wir haben so ein bisschen darüber fantasiert, dass wir jetzt weiter Musik machen wollen und was wir dann so alles machen wollen und so. Und dann hat er, und dann habe ich gesagt, machen wir dann Rap-Musik? Und er hat mich gefragt, ja, kannst du denn singen? Und ich so, nö. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir halt Rap-Musik. So, also es ist von Anfang an irgendwie so gewesen und deswegen glaube ich nicht, mir ist Rap einfach zu wichtig, als dass ich mich davon je ganz trennen könnte.
jetzt komme ich nochmal mit ganz anderen Themen um die Ecke. Ihr habt beim Handwritten Magazin so einen kleinen Blog-Eintrag mal geschrieben, Where We Practice, wo ihr drüber geschrieben habt, wie euer Proberaum und so weiter aussieht. Mhm. Und da stand unter anderem drin, dass der Schlagzeuger sein Schlagzeug immer mit nach Mannheim nimmt und dann immer aufbaut. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Schlagzeuger sind extrem akribisch, was das Aufbauen angeht. Ist euer auch ja. so? Und dauert es dann erstmal so Minimum eine Stunde, bis ihr loslegen könnt?
Also er beeilt sich, aber es dauert trotzdem. Also Schlagzeug aufbauen dauert einfach auch lange. Und dann hat er halt seinen Teppich auf dem Boden und da ist dann mit Fixierband ist dann so markiert, wo welcher Ständer hin muss und in welchem Abstand der Stuhl und so stehen muss und so. Also er hat das raus, weil er es halt jeden Tag zwei, dreimal aufbauen und wieder abbauen muss. Ja, genau, es stört eigentlich nicht.
Grundsätzlich so euer Proberaum finde ich ja extrem geil, dass es da irgendwie in so einem, wie ich es verstanden habe, so eine Art Scheune oder sowas ist da, wo außenrum auch relativ wenig ist. Das heißt, ihr könnt immer so laut und so lange ihr wollt quasi da bleiben. Ne?
Genau. Also es ist das Elternhaus vom Josh und es ist, Emmelshausen ist eine kleine Stadt und es ist quasi nicht in Emmelshausen drin, sondern ein bisschen außerhalb, man muss quasi ein bisschen aus der Stadt rausfahren. Und da ist wirklich ein großer Hof direkt an einem Feld und an einem Waldgebiet, also auch sehr viel Natur drumherum. Und genau, es ist tatsächlich im Keller, der Proberaum, und durch Joshs Vater, der auch selbst Musik gemacht hat und da den Proberaum reingebaut hat. Und ja, wie du sagst, er ist schalldicht, er ist klein, er ist gemütlich, er ist beheizt und man kann da jederzeit rein. Und wir haben da alle Freiheiten. Und das ist, glaube ich, ein Geschenk, dass wir so für selbstverständlich hingenommen haben, aber was einfach ein Riesengeschenk für eine junge Band ist, einen Proberaum zu haben, den sie einfach immer nutzen können und auch ja immer egal zu welcher Zeit und an welchem Wochentag. Und das ist schon was sehr, sehr Cooles. Da haben wir andere Geschichten gehört von Bands, die sich da Proberäume mieten müssen und dann immer nur für eine Stunde pro Woche da rein können und so. Also es ist schon, einen eigenen Proberaum zu haben, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Luxus.
Ja, kann ich aus Erfahrung sprechen. Wir hatten mit der Band mal einen Proberaum in so einem Turm im 5. Stock mit so Wendeltreppen. Ja. Und dann, wenn wir einen Auftritt hatten, dann irgendwie unsere Anlage mit runterschleppen mussten, 5 Stockwerke Wendeltreppen runter mit dieser Bassbox hinten auf dem Rücken. Das war schon hart.
Also das glaube ich.
Das ist schon wichtig, wenn man da was hat, wo man gut proben kann. Und,
ja.
Und ich meine, es ist ja auch ein sehr gutes Album. Jetzt nochmal, um über das Album zu sprechen vielleicht. Ich habe vorhin schon erwähnt im Vorgespräch, dass ich es am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber mittlerweile, ich habe es die ganze Woche durchgehört und finde es wirklich jedes Lied überragend auf dem Album. Also da
cool, vielen Dank.
Werde ich auch gucken, dass ich das auch, wenn es auf Spotify rauskommt, dann auch nochmal genug streamen, dass das in meinen Jahrescharts irgendwie auftauchen wird.
Cool.
Ja, ich kann mich ja nochmal anschließen. Also ich finde vor allem Malte mit seiner Gitarre, ich bin so, komm eher wahrscheinlich altersbedingt aus einer Szene, die eher heavy so unterwegs ist. Und ich finde, was Malte an der Gitarre so zaubert, das ist mal richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Auch so der Bass von Max ist absolut clear und trägt euch auch die ganze Zeit, also das macht mir besonders Spaß. Und ich fand so dann diese Rap-Elemente und auch das Cello, also ich habe wirklich mehrfach jetzt auch alles mir nochmal angehört, die Kombination ist halt recht einmalig und das macht
cool, mir Freude
und toll. Und wie gesagt, Malte an der Gitarre finde ich auch echt erwähnenswert,
auf jeden Fall
drauf und bringt auch so den Drive nochmal rein.
Ja, er ist auch daheim einfach wahnsinnig kreativ. Er schreibt ja ganz viele Demos vor. Also der Song Bleibt zum Beispiel, der zweite auf dem Album, das ist quasi seine Schöpfung. Also normalerweise schreiben wir Songs immer im Proberaum zu Ende. Also es ist oft so, dass Malte eine Strophe mitbringt oder auch einen groben Ablauf oder ein grobes Arrangement oder so, aber normalerweise entstehen die Songs immer zusammen. Und Bleib hat Malte daheim als Demo gemacht und mit in die Probe gebracht und war so, ja, ich zeige euch den jetzt mal und wir gucken, da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten und ja, ein paar Wochen, ein paar Monaten kann man da noch dran rumschrauben. Und wir haben den gehört und wir waren so begeistert davon, dass wir den sofort aufs Album packen mussten und das quasi, wie ich eben meinte, eine ganz spontane Aktion war, diesen Song noch aufs Album zu machen. Von daher was den kreativen Prozess angeht, ist er einfach einer der, die da am meisten macht, auf jeden Fall.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage quasi gewesen, wie ihr wie ihr Songs so schreibt, ob es dann immer einen gibt, der irgendwie eine Idee reinbringt oder ob es dann nur den Text da gibt. Weil bei uns zum Beispiel so, die Sängerinnen bringen meistens Lieder mit, die sie halt geschrieben haben mit dem Klavier und so, und dann bauen wir außenrum so unsere Musik auf. Aber hast du ja eben schon erwähnt, dass ihr hauptsächlich guckt, dass ihr das zusammen irgendwie entwickelt.
Genau. Also zu Ende geht es immer zusammen. Früher war es so, dass ich meistens die Texte vorher geschrieben habe und die mit in die Probe genommen habe und dann der Rest des Songs so um den Text quasi entstanden ist. Heute finde ich es aber wesentlich einfacher, einen Text auf ein fertiges Instrumental zu schreiben oder ein halbfertiges. Weil ich finde, man ist dann direkt in so einer Stimmung drin und in so einem Vibe drin irgendwie, auf dem man irgendwie getragen wird und dann den Text darauf schreiben kann. Beim Mond zum Beispiel war es aber auch wieder anders. Da war es so, dass der erzählt ja auch von dem Gefühl nach einer Beziehung beziehungsweise dem Umgang mit so einer Trennung. Und da ich mich vor 2 Jahren von meiner Freundin getrennt hatte, ist dieser Text quasi aus der Situation heraus entstanden. Und in irgendeiner Probe hat Max dann mehr aus Zufall, mehr um so Sounds auszuprobieren, dann so eine Bassmelodie gespielt. Und die war so, hat mich so abgeholt und hat so gut auf diesen Text gepasst, dass in dieser Nacht spontan Mond noch entstanden ist. Also es ist immer auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Song und je nach Vibe und je nach Energie halt.
Wie sehr oder wie bitter ist es auch für euch, dass jetzt so zum Release-Zeitpunkt auch keinerlei Live-Möglichkeiten bestehen? Also ihr hattet ja letztes Jahr auch nochmal so ein Live-Konzert gespielt, wo ihr mehr oder weniger allein dann in dem Raum wart und ein Konzert gespielt habt, trotzdem eine krasse Energie da an den Tag gelegt hattet, wie ich finde, weil auch ganz viele Lieder von dem Album auf mich so eine Ausstrahlung haben, dass es wirklich prädestinierte Live-Stücke sind. Also an manchen Stellen habe ich mir so gedacht, so, wow, wenn das live in der richtigen Location so irgendwie so ein, ich stelle mir dann immer auf dem Festival wie so ein kleines, bisschen beengtes Zelt vor, wo dann auch so ein bisschen so eine Dichte stattfindet und da kann ich mir euch so richtig gut live vorstellen und da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf, also generell irgendein Konzept, aber ich würde euch auch sehr gerne mal live sehen, gerade weil ich finde, dass viele Lieder den Vibe ausstrahlen. Also wie ärgerlich ist das für euch und wie gibt es da dann Pläne schon in Richtung, wenn es wieder möglich ist?
Ja, es ist natürlich unfassbar ärgerlich. Also es ist einmal so, dass, wie du sagst, es fehlt einfach das Live-Spielen an sich, einfach weil es halt auch Bock macht, die Songs live zu spielen und generell Bock macht, auf einer Bühne zu stehen. Ich meine, das ist einfach ein Teil, warum man Musiker geworden ist, weil man einfach Bock hat, auf einer Bühne zu stehen, die Musik, die einem selbst Spaß macht, nach draußen zu bringen und anderen auch irgendwie eine gute Zeit mit dem Publikum zusammen zu haben. Das fehlt uns auf der einen Seite und auf der anderen, aber auch so ein bisschen dieses Rauskommen und auch unsere Fans und Follower so ein bisschen auch kennenzulernen wieder. Ich meine, es sind jetzt auch durch die Zeit wieder einige dazugekommen so und es macht auch einfach, wir haben ja diese Band-Handy-Aktion, wo die Leute uns quasi WhatsAppen können und wir denen zurückschreiben, so auch ein paar interne Sachen, die nicht unbedingt auf Social-Media-Kanälen landen. Und da schreiben wir auch manchmal hin und her mit vereinzelten Leuten, die uns hören. Und das sind alles coole, interessante, voll die netten Menschen. Und man hat einfach auch Spaß daran, nach einem Live-Auftritt mit den Leuten zu reden und zu quatschen und so. Und das sind einfach Sachen, die einem unglaublich viel fehlen, klar. Und es ist was geplant. Für 21 haben wir auf jeden Fall vor, noch Live-Shows nachzuholen. Wir haben auch vor, noch eine Tour nachzuholen für das Album. Aber wie, wann, in welchem Rahmen, das wollen wir alles noch nicht so sagen, weil wir einfach erstmal warten wollen, wie sich dieses Jahr so entwickelt.
Ja, ich drücke ganz fest die schwierig. Daumen und glaubt dem alten Mann, ja, das wird alles gut und ab Sommer geht's richtig ab. Und, okay. Also ich bin sicher, wir drei werden euch live sehen, weil das, ich glaube, das ist ein Riesenerlebnis. Ich habe noch eine Frage, wir kommen so langsam zum Schluss. Von mir vielen lieben Dank, also war echt spannend. Ich verfolge euch wieder in Insta, wenn der puzzelt. Ist eine
tolle Aktion. Morgen ist es wieder soweit.
Also Leute, ja, Guckt rein in Instagram, das interessiert sich echt, weil da erfährt man viel. Und ich habe noch eine Frage, so ein bisschen philosophisch. Stell dir vor, du kannst einen Satz ins Weltall senden. Was würdest du ins Weltall senden?
Einen Satz ins Weltall senden?
Einen Satz, ja. gemeine Frage.
Das ist eine gemeine Frage, ja. Was könnte ich denn da sagen? Ich glaube, ich würde eine Nachricht raussenden an potenzielle Aliens, dass die bitte herkommen sollen und ein bisschen aufräumen sollen.
Cool.
Ein bisschen für Ordnung sorgen hier. Wir können es hier gebrauchen. Das geht viel drunter und drüber hier.
Mein Satz wäre, alles wird gut. Also von daher.
Ja, okay, gut. Wenn wir unsere beiden rausschicken, dann funktioniert es ja wahrscheinlich. Genau,
dann passt
ja, also ich würde sagen, wir haben einiges erfahren von dir, Jojo. Vielen Dank nochmal, dass du hier mit dabei warst.
Sehr gerne, ich sage auch danke.
Euer Album Zweifel ab morgen quasi überall zu streamen. Wir veröffentlichen die Folge einen Tag vor Release quasi, damit die Leute taufrisch hören können, was du zum Album zu sagen hast. Ja, wir bedanken uns bei dir und ich glaube, damit belassen wir es dabei, oder? Christoph, du noch was zu sagen?
Nee, alles gesagt, alles gefragt und ich von meiner Seite auch nochmal vielen lieben Dank. War, glaube ich, echt ein sehr schönes Interview, sehr schönes Gespräch und von vielen verschiedenen Facetten das alles beleuchtet und ja, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Ich kann mich nur zurück bedanken, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann habt noch einen schönen Abend zusammen und sagt mir mal gerade noch, wie ich hier dann auflege gleich oder muss ich hier gar nichts machen?
Das sagen wir gleich. Ich beende die Aufnahme jetzt und dann
Ah ja, okay. Alles klar. Alles klar.
Und okay. Grüße an die Restsperlinge, also das wollen wir nicht vergessen. Genau.
Ja, richtig aus, auf jeden Fall.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
So, zurück zu der Normalität. Das Interview haben wir hinter uns, haben wir uns natürlich benommen, wie sich das gehört. Ja, wir haben gerade eben noch ein bisschen mit dem Christoph hadern müssen, weil wir haben gemerkt, dass er eigentlich mal eine ganze Folge interviewt werden will, damit er endlich mal im Mittelpunkt steht.
Ja, waren schon sehr lange Fragen, aber naja.
Wie fandet ihr es?
Überragend, also sage ich jetzt...
Also nicht Christoph, sondern Jojo.
ganz im Ernst, jetzt hat mir richtig viel Spaß gemacht, richtig netter Typ, der Jojo. Spannend auch einfach so mal was zu hören von so einer Band, die jetzt frisch auch das erste Album irgendwie rausbringt, ist für die ja wahrscheinlich auch eine ganz neue Erfahrung so. Und hat mir sehr gefallen, da mal ein bisschen Einblicke zu bekommen und mit ihm darüber zu quatschen. Und an sich ist er sowieso auch ein netter Typ, glaube ich.
Ja, ich fand es auch super cool und sympathisch. Und ich glaube, wir haben die Band und die Musik, die sie machen, von ganz verschiedenen Winkeln und Aspekten beleuchtet. Ist mal eine ganz andere Folge von uns. Macht mir auch sehr viel Spaß in dem Duktus. Also können wir gerne...
Duktus.
Wow. Da ja, können wir gerne noch häufiger machen. Ja, eine Korrektur auf jeden Fall noch zum Interviewpart auch. Da habe ich richtig versagt. Das Album von Fabian Römer, beziehungsweise damals noch FR, hieß Vorsicht Stufe. Und der Rap-Song, der Song hieß natürlich wie...
Rap-Song.
Der Song hieß natürlich, wie Jojo schon richtig gesagt hat, Rap braucht Abitur, weil das war eine Reaktion auf ein Album von Bassultan Hengst aus dem Jahr 2003. Das hieß Rap braucht kein Abitur. Bassultan Hengst, damals für Agro Berlin immer so ein bisschen das Bad Boy-Image gepflegt. Heute tritt er auch in so Gaming-Podcasts und so Nerd-Podcasts auf. Bassultan Hengst also auch ziemlich...
Sebastian,
ja, sollen wir einen anderen Podcast machen?
Ja, würde ich sagen. Wir reden über Gaming. Glaub,
weil uns brauchen wir es ja nicht. Also
ja, man kann ja Bassultan Hengst mal einladen.
Können wir mal anfangen. Nee. Vielleicht hat er ja
aber ich war mit unserem heutigen Gast
genug, glaube ich. Also,
nee.
Okay, super, Christoph. Diese Information war echt sehr wertvoll.
Ja, danke für die Korrektur.
Vor allem die Richtigstellung, nicht, dass du da irgendwelche rechtliche
das wäre schon grausam.
Folgen noch tragen musst.
Ja, also.
Ja, aber
ich mache weiter jetzt.
Ja, Entschuldigung.
Wie schon gesagt, morgen kommt das Album von den Sperling-Jungs raus. Ich habe es mir persönlich auch vorbestellt, auf Vinyl natürlich, wie sich das gehört. Und ich würde sagen,
ich glaube, man sagt Vinyl.
Wir hatten jetzt lange Vinyl. Die Möglichkeit, das schon zu hören ein bisschen und würde sagen, wir reden noch mal ein bisschen en Detail über die Songs, die da drauf vorkommen.
Song bei Song. Nummer 1, Eintagsfliege. Der erste Song heißt Eintagsfliege. Also für mich so ein typischer Düsterer. Also das ist das, was ich vorhin im Interview auch gesagt habe, sehr schwer und düster. Viel Kritik. Ich glaube, es geht Richtung Kritik in der Musik. Ich wollte da jetzt nicht zu viel. Ja. Aber natürlich auch gesellschaftlich. Also auch da verbundene Musik mit dieser Kritik über verschiedene Themen. Wie ging es euch mit?
Überraschend. Ich glaube, der ist gerade musikalisch sehr stellvertretend für das Album, finde ich. Also der Sound, der da direkt eingeführt und so festgesetzt wird, ist auch der sich auf dem Album dann später immer wieder wiederholt. Das Cello spielt direkt eine Rolle. Es ist sehr aggressiv. Es ist, die Musik hat so was Kühles. Also ich habe bei ganz vielen Liedern, ganz speziell auch bei dem Lied, so die Vorstellung, wenn es ein Musikvideo dazu gibt, das könnte auch irgendwie so eine Drohnenaufnahme aus Alaska sein. Also immer so was Eisiges, Kühles.
Oder allgemein, was mich auch so, stelle ich mir, diesen Hof, wo die Jungs proben. Ich stelle mir den vor, dass es so in so einem Wald, auf so einer Waldlichtung quasi ist. Und da halt einfach, wenn dann die Bäume so alle abgemagert sind im Winter und dann ist es dunkel und irgendwo scheint so Licht. Und da könnten die, glaube ich, auch sehr gut, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich stelle es mir halt so vor. Aber so klingt die Musik auf jeden Fall.
Ja, hat also so eine Kühle. Wir sind jetzt schon 2,5 Stunden am Macher, also bitte nehmt ein bisschen Rücksicht auf das, was jetzt kommt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Okay. Ja, vom Text her ist es. Bäume. Oh, wow. vom Text her ist es auf jeden Fall auch schon sehr. Also, ich finde, das ist einer der Texte, die ein bisschen offensichtlicher oder offener sind. Mhm. Oft ist es auch sehr verklausuliert und so ein bisschen auf einer zweiten Ebene, wo die Aussage steckt. In dem Song ist es, finde ich, relativ offen gelegt, was damit gemeint ist. Also es geht um Eintagsfliegen im Sinne von, früher hat man gesagt One-Hit-Wonder. Heute geht es dann auch so in Richtung ja, Instagram, Kritik an Social Media, Kritik an ja, so kurzlebiger Musik, Podcast, die ja auch immer wieder eine Rolle spielt.
Ja, gut, dann Nummer 2 ist die Bleib. Also Bleib bitte noch. Nein, der Titel heißt Bleib. Finde geniale Gitarre-Riffs, also super gut und auch harte Musik, die ich ja mag. Aber natürlich auch da wieder Frage über Frage, also Trennung von wem? Niemand, der geht, kommt wieder nach Haus, stimmt das? Möge Gott mit dir sein? Geht es um Glaube? Sind Spellings Gläubige? Ich wollte das alles fragen, aber es wird zu viel. Und musikalisch, der Cello-Schluss macht es zum typischen Spelling. Also wenn das mal irgendwann in 2-3 Jahre top gerankte Musiker sind, also am Cello erkennt man gleich, okay, das ist
ich Spelling. Insbesondere den Anfang von dem Lied finde ich so überragend, wie dieses Schlagzeug erst spielt und dann wie die Gitarre mit diesen ja, Power-Chords, dieses aggressive Gitarre, das ist so im Endeffekt wie so ein Eröffnungslied. Also klar ist Eintagsfliege das wirkliche Eröffnungslied, aber das baut eher so langsam die Stimmung für das Gesamtalbum auf. Und ich finde, bei Bleib ballert es direkt so schön rein, wenn dann die Gitarre da reinkommt. Da spiele ich jedes Mal im Auto, wenn ich es gehört habe, spiele ich die Gitarre mit, wenn die einsetzt, weil ich diesen Einsatz so geil finde. Und allgemein das Lied, Refrain, absoluter Ohrwurmfaktor irgendwie.
Richtig
starkes Lied.
Ich habe schon eine Vermutung.
Ja, warte mal ab.
Das Wort, was mir da zu dem Lied einfach immer wieder einfällt, ist brachial. Also das ist so richtig brachiales Lied an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich, das kracht und scheppert und, glaube ich, auch live ein richtiger Bringer.
Lieber Christoph, ist da genügend Dynamik drin?
Da ist wirklich sehr viel Dynamik drin. Also das ist an dem Album, ich glaube, an einer Stelle habe ich aufgeschrieben, dass mir ein bisschen die Dynamik fehlt, aber das ist dann auch wirklich eine explizite Ausnahme, weil das Album ist super dynamisch.
Also für mich kommt dann mit dem nächsten Song, Nummer 3, Stille, das ist eine Mogelpackung, weil das ist ja Heavy Metal, das hat mit Stille mal gar nichts zu tun. Ne?
Ja, das ist so das erste Mal, wo dieses Post-Hardcore so richtig rauskommt im Refrain, wenn es dann richtig nach vorne geht, eher auch mit der Stimme so ein bisschen verzerrt, nicht verzerrt, aber eher halt so dieses, er schreit ja nicht so, wie man jetzt auch von so anderen Hardcore-Bands es, glaube ich, kennt, aber so leicht angeraut fängt er da dann an zu singen. Und,
keine Kehllaute.
Ja, genau, also kein so ein Growling, wie man es, glaube ich, nennt, sondern alles noch gut verständlich. Und das hat mir insgesamt gefallen, dass es eben nicht so ganz in diese extreme Richtung abrutscht, sondern dass es immer noch hörbar, sage ich jetzt mal,
bleibt. Ist schon schade, so einen Titel in die Richtung hätte ich gern mal gehört. Ne?
Das ist sehr, Frust spielt immer wieder eine Rolle, auch in Titeln hier, auch ganz explizit im Text. Es geht um Frust, es geht um das Spannungsfeld zwischen Wut und ob es wert ist, das rauszukotzen oder ob es besser ist, das in sich reinzufressen und was ja manchmal auch gar nicht so klar ist. Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es besser ist, was einfach rauszuschießen und dann ist man erleichtert. Manchmal ist es besser, was in sich reinzufressen. Ja,
für sich selbst, für die Umwelt vielleicht nicht, ne?
Ja, es kommt immer drauf an. Manchmal ist das Rausspucken dann auch was, was einem mehr Probleme macht. Ja. Und ja, bei dem Lied ist es auch so, wie eigentlich bei ganz vielen Liedern auch, dass ich immer das Gefühl habe, gegen Ende geht das Lied nochmal so irgendwie auf. Also es ist so, Am Anfang ist es so ein Lied, was für sich schwingt so vor sich hin und am Ende gehen die Lieder immer so auf und haben dann auch nochmal so einen richtig harten Teil, wo man dann so richtig sich vorstellt, wie es auch live nochmal wirkt, wenn der Teil dann
immer kommt. Genau, gerade weil du sagst, das live, da finde ich das immer insgesamt in der Musik auch so dieses, wie ich es immer gerne bezeichne, sphärische noch mit drin ist. Also man kann sich immer vorstellen, wie dann so eine geile Lichtshow irgendwie, so ein paar Scheinwerfer über die Zuschauerränge so rübergleiten, so, weil es halt alles auch noch so raumfüllend irgendwie ist, die ganze Musik und so ganz über allem schwebend, aber gleichzeitig trotzdem hat und ja. Und das
also nicht im toten Winkel stattfindet.
Genau, richtig. Sehr gute Überleitung zum nächsten Song. Toter Winkel, Nummer 4.
Das habe ich gemeint im Interview. Also das war, da war richtig gesungen, da war nicht Rap, sondern da war Gesang im Vordergrund und das fand ich bemerkenswert gut, weil das ist mir auch hängen geblieben, dass es nicht nur Rap ist, sondern auch die Gesangsstimme sehr gut und sehr tief und weit auch ist von der Range.
Und da auch wieder finde ich, was du auch im Interview eben erwähnt hattest, die Gitarre, dieses Gezupfe da, während gesungen wird und auch davor, also das ist richtig
eingängig. Ja, leider stehen die Gitarristen immer so ein bisschen im Hintergrund, aber hier ist das ja tragen. Ne?
Ja, also das ist richtig, richtig schön und gut.
Ist aber während auch Tote Winkel ist, habt ihr es rausgekriegt?
Nee.
Salvatore von Temptation Island.
Ah, genau. Ja.
Habe ich vorhin schon gesagt. Die Referenz wird jetzt auch angebracht aus dem Vorgespräch. Ja.
Ja, also wer Temptation Island Fan ist, hier an der Stelle Tote Winkel, ich werde Tote Winkel finden. An der Stelle aber auch noch fand ich, dass das auf jeden Fall der popigste Song auf dem Album war und vielleicht der mit dem meisten kommerziellen Potenzial. Also ich glaube, das ist ein Song, den ich mir durchaus so ein bisschen abseitiger auch im Radio vorstellen könnte.
Weil's auch so am ehesten vom Album. Also nicht mitsingen, aber auch wieder so diese Ohrwurm-Faktor, dieses man genau. Kann sich sehr gut vorstellen.
Also dass den kann man echt auch im Baumhaus hören, ne?
Ja, genau.
Kann man, ja.
Im Baumhaus.
Geil, macht die Überleitung.
Der nächste Titel, eben. Da finde ich den ersten Windstoß total klasse umgesetzt, musikalisch. Also das ist richtig zu hören, dass da ein Windstoß ist. Ja, guckt mich jetzt schon wieder Fragen dann. Also wir sind in getrennte Räume, aber über Skype sehen wir uns. Das müsst ihr jetzt gerade sehen, wie die zwei mich wieder... Windstoß, ne? Hört rein, dann wisst ihr es. An dem hätte ich noch mal gern im Interview auch noch was dazu gesagt, da hätten wir aber 3 Stunden gebraucht. Da fehlt mir die positive Wendung im Text. Ne? Da hätte es gut gepasst, wenn man zum Schluss noch irgendwas für die Zukunft Positives rübergebracht hätte. Aber so what?
Aber ich finde, man merkt an der Musik so ein bisschen diesen Bau von einem Baumhaus. Es wird so Schritt für Schritt und irgendwie Strophe für Strophe wird das Baumhaus gebaut auch so ein bisschen. Also erst am Anfang ist es sehr reduziert, mit Fokus auf dem Cello und dann kommen immer mehr Schichten und Facetten noch dazu.
Du kannst ja mal mit dem Cello kein Baumhaus bauen.
Und gefühlt wird es gegen Ende, wenn ich mich nicht täusche, wird das Baumhaus mehr oder weniger wieder abgerissen, oder?
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Das wird
eine positive Wendung. Also das ist ja schon fast wie irgendwelche Demos gegen Autobahnen im Wald. Also schlimm. Da müsste man Drache sein, drüber fliegen können, dann geht's nicht kaputt.
Sauber, Papa, sehr gut. Du hast einen richtigen Lauf.
Bei Furore. Jetzt sagst du bestimmt gleich wieder, das hätte ich gerne auch im Interview gefragt, aber die Zeit hat nicht gereicht.
Ich finde
tatsächlich die Frage, wer würde dir gerne alles mit großem Abstand beobachten, aber ich habe es nicht gefragt.
Aber dieser große Abstand, ich finde, den hört man in der Musik, also gerade so im Intro von dem Song, könnte man sich ja auch gut vorstellen, wie so... Ja, Fuchur, der ja dieser Drache da aus der unendlichen Geschichte ist, da so drüber fliegt über der Welt, weil er von oben auf ihn noch drauf guckt vielleicht und dann diese
Eure Mutter ist Musik schon mit Fuchur geflogen.
Wir auch, wir waren da auch mit dabei in den Bavaria Filmstudios. Der Christoph auch dann danach war er bei Traumschiff Surprise in dem
Könnt ihr euch noch erinnern Spiel. An Fuchur?
Ja, sicher. Cool. Auch wenn ich Bavaria die Geschichte ehrlicherweise nicht mehr kenne.
Genial, durchs Boot zu laufen, war Gänsehaut. Ah, das ist aber ein Relikt
aus der Grüne Meier.
Ja, wirklich direkt zu Relikt wieder weitergehen.
Ja, genau. Fuku ist ein Relikt aus alten Zeiten. So?
Ja.
Fällt euch nichts dazu ein, oder was?
Na, jetzt kommt
also Titel Nummer 7, Relikt. Beatsteaks-Feeling bei Relikt.
Ihr nicht? Ich habe eher Matzen. Nicht. Matzen habe ich eher noch gehört. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es hat so ein bisschen sowas... bisschen weniger in diesem Hardcore-Segment, sondern so ein bisschen poppiger auch auf eine Art. Im Refrain
war die erste 20 Sekunden auch Deftones, weil man die gerade gehabt habe.
Also ja, stimmt, im Jahresalbum, gell?
So ein bisschen, ne? Also, aber nur ganz am Anfang, ne?
Im Refrain wird das Ganze sehr melodisch, finde ich auch wieder. Also da ist wieder der Gesang ein bisschen im Vordergrund. Was dann in speziell in der zweiten Strophe, finde ich, vom Rap-Teil her mit der technisch versierteste Teil auf dem ganzen Album. Da wird es richtig schnell, es wird wild und trotzdem sehr, sehr präzise. Also da zeigt Jojo da sein ganzes Können. Und das gefällt mir auch als jemand, der Rap-Musik gern mag, auch ganz besonders gut an der Stelle auch. An sich ist es aber auch natürlich immer wieder, wie alles eigentlich auf dem Album, ein extrem krachender und auch wieder brachialer Song, der gut passt zu allem anderen.
Der ist auch ziemlich laut.
Hast du die vorher geschrieben oder machst du das spontan?
Das die spontan Überleitung. Wie immer.
Herrlich, herrlich. Ja,
toller Auftakt mit Cello und Gitarre. Also wir sind jetzt gerade bei laut, falls es jemand bekommen hat. Sehr schön Cello und Gitarre, aber ein eher leiser Anfang. Und mich hat es verwundert, dass dann auch ein Stück weiter tatsächlich beim Chorus, finde ich, leiser anstatt laut. Also das hat für mich so ein Gegensatz ausgelöst.
Aber insgesamt das Lied hat ja schon eine Tendenz zum lauter werden, auch zum deutlich lauter werden.
Ja, also dass der Refrain.
Ja, aber Chorus nimmt sich zurück.
Ja, aber der Refrain gibt so die Anweisung. Komm, wir werden laut und so. Und dann die Musik, die dann ja danach anschließt, die ist ja dann doch eher Richtung laut Rabatz machen, sage ich jetzt mal.
Ist mein Gänsehaut-Song des Albums. Also gerade als dann das Cello nochmal gegen Ende einsetzt, da habe ich so einen krassen Gänsehaut-Moment und das könnte auch so die Hintergrundmusik für so einen Film oder eine Serie sein, wo die finale Schlacht gleich losgeht und sich alle darauf vorbereiten. Ist, glaube ich, auch ein guter Push-Song, wenn du so ein Sportereignis hast oder dich auf ein Spiel vorbereitest, so ein Eishockeyspiel oder so, und dann vorher den Song hörst.
Du meinst, wenn du das Spiel guckst und dann dich vorher darauf vorbereiten musst. Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Weil Christoph, ja, muss man vielleicht dazu sagen, sportlich aktiv. Ich habe ihn mal dazu gebracht, 2 Wochen Inline-Hockey mit uns zu spielen. Aber dann hat er da aufgehört. Also, naja. Aber gehört jetzt nicht hierher.
Er hat immer bei Vollmond mitgespielt.
Ne? Stimmt.
Ja.
Bei Vollmond war er immer dabei. Und da kommen wir zufälligerweise zu Lied 9, Mond.
Echt? Ach Gott, nee, also, das habe ich jetzt mehr gesehen, ne?
Ja, ist ein ruhigerer Song. Der erste ruhige, glaube ich, so wirklich, oder?
Ja, also in der Abfolge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe vorher das Video mir angeschaut. Das heißt, wie ich gehört habe, dass wir Sperrligen die Chance bekommen zu interviewen, habe ich als erstes mal gegoogelt und bin als erstes über den Video gestolpert. Wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt ihn euch an. Verstörender Video. Also irgendwie passt es überhaupt nicht zum Stück.
Verstörend dein Video?
Ja, also das ist...
Verstörend das Video?
Ja, also...
Also deine Versprecher auf Englisch lassen wir als durchgehen, aber bei den Deutschen, da muss ich jetzt intervenieren.
Ja. Ich muss intervenieren. Okay, also jedenfalls, ihr kennt den Video nicht, aber das müsst ihr euch dazu anschauen.
Vater, das Video. Ihr kennt das Video nicht.
Der Videoclip.
Ja, okay, so gesehen.
Aha. Ist ja ein Videoclip.
Gut, kommen wir zu Lied 10, würde ich sagen.
Zu dem Videoclip.
Tanzen wir weiter zu
Lied 10. Halt.
Nee, hast du noch was?
Lied 9 fand ich, hatte auch der Jojo angesprochen, ist ein Trennungslied. Trotzdem finde ich es irgendwie auch schön, so vom Text her. Also das hat, finde ich, gerade im Refrain dann auch so was irgendwie Heilendes auf eine Art, so was Positives, was da mitschwingt. Und so was Ruhiges und Beruhigendes auch, gerade im Vergleich zu den anderen Liedern, finde ich es auch von der Stimmung her ein bisschen ruhiger und auch ja melancholischer.
Ja, also auf jeden Fall auch ein sehr schönes Lied, was man sich auch, man stellt sich ja gerne mal so die Bands dann live vor und das kann man sich auch gut vorstellen, wie das dann so in den ruhigeren Part irgendwie aus dem, vom Konzert vielleicht überleitet so ein bisschen. Und da dann vielleicht ganz reduziert, vielleicht nur eher der Bass, der da, glaube ich, im Hintergrund was spielt und kann man sich gut vorstellen.
Ich mache jetzt keine Witze mehr zur Überleitung.
Weil dir keine einfällt.
Mir wäre zwar was eingefallen, aber ich mach's nicht.
Ja, hau raus.
Nee.
Okay, dann nicht. Dann also kommen wir zu Lied 10.
Kommt 10 Tanz.
Tanz.
Nee, es kommt nichts mehr. Ihr müsst mich gar nicht so angucken. Alles gut.
Schade.
Also für mich, ich gebe es jetzt offen zu und das ist aber jetzt nicht negativ gemeint. Ab 10 fällt es für mich ab. 10, 11, 12. Ist die Luft raus.
Ja, ist bei mir sogar fast ähnlich, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es vielleicht daran liegt, dass ich oft nur auf dem Weg zur Arbeit oder so bis Lied 9 gekommen bin. Also die ersten Lieder. Und die letzten halt einfach noch nicht so oft hören konnte. Vielleicht, weil ich halt oft dann von vorne anfange, weil ich das Album im Gesamtkontext mitbekommen will. Ja, aber ist mir jetzt auch nicht so. Also ich finde, die Bretter des Albums kommen in der ersten Hälfte, sage ich jetzt mal so. Da ist das, was Sperling am krassesten für mich auf so eine Ebene gehoben hat, wo ich sage, okay, da muss ich unbedingt dranbleiben, wenn die was veröffentlichen, muss ich hören, muss ich live sehen. Da haben die letzten drei Lieder, wobei Schlaflied finde ich jetzt auch ein sehr schönes Lied, aber so der Anfang vom Album hat mir da ein bisschen einen Ticken besser gefallen, was nicht heißt, dass die letzten Lieder schlecht sind, sondern einfach nur
nein, um Gottes Willen, es geht ja nur darum, wenn man jetzt sagt, okay, wo sind die Highlights, da fällt es für mich ein bisschen ab, aber ja, nicht schlecht, um Gottes Willen, nicht so genau zu verstehen.
Ja, bei mir ist es Lied 11. Ich habe vorhin schon angekündigt, dass der Song des Albums eigentlich, der Titeltrack Zweifel, ist für mich der Song, wo ich ein bisschen die Dynamik vermisse, mit am einzigen auf dem Album. Erst ist auch wieder der Rap im Fokus, das Cello im Fokus. Es ist sehr traurig, noch trauriger als andere Lieder, finde ich. Und da fehlt mir ein Stück weit die Dynamik im Vergleich zu anderen Songs. Also ich höre im Refrain, um auch da nochmal so ein bisschen, normal haben wir immer viele Referenzen und Vergleiche, die wir da ziehen. Da klang es für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Tote Hosen und Alligator. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, aber trotzdem ist das ein Lied, wo mir auch so ein bisschen der Schwung gefehlt hat. Und ich gebe euch da auch ein Stück weit recht, dass es gegen Ende einen Tick abflacht. Aber das ändert natürlich nichts an der Großartigkeit des Albums insgesamt.
Wobei für Sperling natürlich Zweifel einen hohen Stellenwert hatten, das haben wir ja gehört. Also von daher, hoffentlich nehmen sie uns das nicht krumm. Ne?
Glaube ich nicht. Ja, und Schlaflied haben wir jetzt auch im Interview kurz besprochen, die Hintergründe quasi zu dem Lied, dass das von der Band selbst als positives oder das positivste Lied quasi gesehen wird. Ja, ist so ein schöner Abschluss irgendwie für das Album nochmal und macht das Ganze ja nicht weniger hörenswert, würde ich behaupten.
Ne, hat nochmal eine ganz andere Note, die es damit reinbringt. Wie schon gesagt, ich finde es auch irgendwie jetzt gerade mit dem Hintergrund dann auch sogar nochmal ein bisschen schöner, weil es irgendwie sowas, ja, sowas Tröstliches und Schönes auch dann hat.
Ja. Mein Favorit.
Genau, kommen wir zu den Favoriten. Genau, hau raus, Papa.
Relikt.
Okay. Relikt. War bei mir tatsächlich auch auf der Shortlist. Ich habe drei Lieder ausgewählt, weil ich gedacht habe, wenn ihr zwei andere macht, dann kann ich das dritte machen. Jetzt schiebe ich mich einfach mal zwischen rein. Der andere Titel, den ich neben Relikt noch auf der Liste hatte, war Toter Winkel. Weil ich ihn einfach auch sehr poppig fand und auch ganz gut, glaube ich, dass er sich in die Playlist mit einfügen kann. Nichtsdestotrotz ist mein Lieblingslied tatsächlich Laut, wie vorhin angesprochen, ist ein Gänsehautlied für mich, ist ein tolles Lied beim Autofahren auch irgendwie, da kann man gut dann nochmal aufdrehen. Und ja, dieses Element, dass es einen so ein bisschen pusht, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl, weil ich hatte gehofft, dass einer von euch beiden mir die Entscheidung quasi abnimmt. Ich habe nämlich gezweifelt, geschwankt zwischen Lied Nummer 2 Bleib und Lied Nummer 4 Toter Winkel. Und jetzt muss ich mich spontan entscheiden, fällt mir schwer, aber ich glaube, ich entscheide mich für die härtere, rockigere Nummer und wähle die Nummer 2 Bleib.
Sehr schön.
Auch eine sehr gute Wahl.
Ja. Genau, die Absolut. Packen wir morgen, wenn das Album auf Spotify rauskommt, wenn ihr diese Folge zum Release hört, packen wir die auf die Playlist. Können nur empfehlen, hört dieses Album, sobald es raus ist, kauft es euch, streamt ganz oft, lasst den Computer zu Hause laufen, damit die Jungs von Sperling da ein bisschen was von den Streams abbekommen. Aber am besten ist, glaube ich, immer so ein Album zu kaufen,
um ja, die Künstler zu unterstützen. Dass wir euch da ein bisschen inspiriert haben vielleicht auch oder Jojo dann auch einen Einfluss hatte, dass ihr sagt, oh ja, das klingt interessant, das hören wir zumindest mal rein. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, dass man zumindest mal sich anhört und schaut, was ist das, worüber da jetzt eine gute Stunde lang gesprochen wurde und da sich selbst ein Bild zu machen. Und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen auch sehr gut. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen zum aktuellen Zeitpunkt, dass die Band eine richtig große Karriere auch hinlegt, gerade auch so als eine Festivalband. die dann irgendwann vielleicht auf größeren Bühnen auch steht. Also ich würde es denen total gönnen. Und ich kann es mir halt auch tatsächlich vorstellen, dass das auch massentauglicher ist ein Stück weit.
Absolut. Und super sympathische Jungs. Ich glaube, mit denen kann man echt mal eine Bierle trinken. Also von daher, wir drücken die Daumen und hoffen, dass wir sie tatsächlich live erleben können. Also ich glaube, das müssen wir mitnehmen.
Ja. Ja.
Und hoffen und wünschen viel, viel Erfolg.
Definitiv.
Und ihr habt es ja schon gesagt, reinhören, streamen, kaufen, unterstützen. Das ist eine Nachwuchsband, die es verdient hat. Absolut. Ja.
An der Stelle nochmal vielen Dank an Nova von Uncle M, würde ich sagen, die uns da das Ganze ermöglicht hat, dass wir dieses Interview heute führen konnten. Ja, ich hoffe, den Zuhörerinnen hat es gut gefallen. Und ja, nächste Woche geht's im ganz normalen Rhythmus weiter mit den drei Alben, die wir in der letzten Folge schon uns als Hausaufgaben aufgegeben haben. Ja, und dann kommen wir erstmal wieder in den normalen Rhythmus, wenn nicht die nächste Neuerscheinung dazwischen grätscht, von der wir Interviews bekommen. Also wenn ihr Bands kennt, die irgendwie neue Sachen rausbringen, bringt die gerne an uns ran. Wir sind da immer offen für Vorschläge, genau wie Vorschläge für Weine, die wir heute nicht dabei hatten. Aber das wird auch wiederkommen.
Definitiv.
Von daher würde ich sagen,
dann
macht's gut.
Bleibt gesund.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Power, ciao. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.